Hammerstark, der Krebs-Podcast der Hammkliniken. Wir wollen Krebspatienten und ihre Angehörigen auch auf das Leben nach der Akuttherapie vorbereiten. Denn Krebs hinterlässt Spuren. Wir machen Mut und zeigen euch vor allem, dass ihr mit euren Gedanken und Herausforderungen mit und nach Krebs nicht alleine seid. Ihr seid hammerstark.
Ich vergesse ständig Namen. Ich verliere beim Reden den Faden und ich kann mich einfach nicht mehr konzentrieren. Kommt euch das bekannt vor? Wahrscheinlich. Denn viele Krebspatientinnen und Patienten erleben nach der Therapie kognitive Einschränkungen. Volksmündig sagt man auch Chemobrain oder kognitive Fatigue dazu. Doch was steckt dahinter? Was ist da los im Kopf und was kann man dagegen tun? Genau diese Fragen stelle ich heute meinem wunderbaren Gast Andreas Grünewald. Andreas ist Ergotherapeut und Psychomotoriktherapeut in der Hammklinik Nahtal und hier unter anderem für das Konzentrations- und Gedächtnistraining zuständig. Hallo Andreas, wie geht's dir?
Ja, mir geht's gut. Hallo Cindy, schön, dass wir zusammenkommen.
Ja, da freue ich mich auch. Ich merke jetzt schon, du hast so eine richtig angenehme Podcast-Stimme, Andreas.
Ja, das freut mich.
Oh, das wird eine schöne Folge.
Dass ich eine schöne Stimme hätte, aber ja, selbst nimmt man das nicht so wahr.
Stimmt, man hört sich ja auch selbst immer ein bisschen anders, ne?
Korrekt.
Und wichtiger als deine schöne Stimme ist ja auch das Thema heute, Konzentrations- und Gedächtnistraining. Ich freue mich total, dass du dabei bist. Das ist ein Thema, was bei mir schon ganz lange auf der Wunschliste an Themen im Podcast ist, weil eben so viele Patienten davon betroffen sind. Und das Schöne an dieser Folge ist, es wird ja auch so ein ganz kleines bisschen zumindest als Inspiration eine Folge zum Mitmachen oder zum Nachmachen für zu Hause. Du hast unter anderem auch kleine Übungen oder Tipps mitgebracht, die man entweder direkt während dem Hören im Kopf mal mitmachen kann oder vielleicht auch nach der Folge einfach mal sich ein bisschen ausprobieren kann. Und falls ich hier etwas mitmachen muss mit dir, hoffe ich natürlich, dass ich mich nicht allzu sehr blamiere.
Ich halte das im Rahmen, keine Angst.
Ja. Bevor wir jetzt aber so richtig ins Thema reinstarten, habe ich noch drei kleine Fragen vorbereitet, um dich besser kennenzulernen. Das ist ja dein erster Podcast mit dir heute, hoffentlich nicht der letzte. Bist du bereit?
Selbstverständlich.
Die erste Frage. Was ist denn deine liebste Jahreszeit?
Meine siebte Jahreszeit?
Nee, deine liebste.
Meine liebste? Ja, Fasching.
Ach, Fasching, ganz gut.
Ja. Ja, ich war bis vor kurzem noch Sitzungspräsident und natürlich ist die Jahreszeit dann, ne? Die siebte Jahreszeit. Aber wenn du natürlich so auf Herbst ist eigentlich so meine Lieblingsjahreszeit, weil ich liebe einfach die bunten Wälder, das Spazierengehen, die frische Luft, ja. Also zu heiß finde ich nicht so toll, zu kalt finde ich nicht so toll. Und Herbst ist so eigentlich das, wo ich mich am wohlsten fühle.
Das klingt schön, aber auch das mit der siebten Jahreszeit finde ich grandios. Das heißt, du machst dir die kalte Jahreszeit eigentlich ein bisschen warm ums Herz, indem du richtig kräftig Fasching feierst.
So kann man das ausdrücken, ja. Aber ich meine auch die kalte Jahreszeit natürlich, so wie jede Jahreszeit natürlich ihre positiven Aspekte. Ja?
Schön. Zweite Frage. Welchen Wunsch hast du dir denn noch nicht erfüllt?
Ich würde gerne Weltreise machen. Das ist natürlich toll, das ist ein großes Vorhaben, aber naja, vielleicht mal, wenn ich Rentner bin, ne, dann kann ich das vielleicht umsetzen. Das toll. Wäre so ein Wunsch, den ich mir noch gerne erfüllen würde, ja.
Sehr schön. Und jetzt die allerletzte Frage schon. Womit hast du denn dein allererstes Geld verdient?
Mein allererstes Geld? Das ist eine gute Frage. Also mein erster Beruf war Tischler tatsächlich, ja. Ja, ich habe eine handwerkliche Ausbildung, ja, habe das auch mit Abschluss, mit einem guten Abschluss dann praktisch fertiggestellt, hatte sogar Fachlehrgänge, habe einen Schnitzerlehrgang in Oberammergau gemacht, also das war so mein erster Job, mein erstes Geld, ja. Was beruflich ist. Natürlich habe ich auch vorher schon mal gejobbt. Ich war mal mit der Weinlese und sowas. Ne? Mhm. Also das, was man so macht als Jugendlicher.
Cool, ja? Schön.
Aber ich muss dann noch mal ausführen, ich habe danach auch noch eine Krankenpflegenlehre absolviert. Ne? Also ich bin auch examinierter Krankenpfleger und habe da auch einige Jahre gearbeitet, auch OP-Erfahrung gemacht, ja, in Anästhesie- und Instrumentenkunde. Also ja, dann haben eigentlich eher dann die therapeutische Ebene noch dazu später.
Beeindruckender Werdegang.
Ja, ich war nie irgendwie so zufrieden, weißt du. Musste immer wieder was drauflegen, immer was Neues machen, immer, ja, immer weiter. Bis jetzt, jetzt bin ich eher so ein bisschen, ja, ein bisschen gediegener, ein bisschen ruhiger, ne? Jetzt, wo ich Großvater bin.
Bist du vielleicht ein bisschen angekommener?
So ist es.
Sehr schön. Das klingt wunderbar und da merke ich auch einfach, dass ich jetzt genau den richtigen Experten bei mir sitzen habe für dieses spannende Thema. Geht ja um Konzentrations- und Gedächtnisprobleme. Ich habe ja eingangs gesagt, dass du sowohl Ergotherapeut als auch Psychomotoriktherapeut bist und da begegnest du ja in der Heimklinik Nahetal in Bad Kreuznach genau diesen Patienten, um die es heute geht. Also es berichten ja wirklich viele Patienten nach der Akuttherapie. Ich kann mich nicht mehr richtig konzentrieren oder mein Kopf fühlt sich an wie Watte. Die klagen über Konzentrationsprobleme, Wortfindungsstörungen oder auch ein schwaches Gedächtnis. Allgemein sagt man ja immer so ein bisschen salopp, ach, das ist das Chemobrain. Aber stimmt das? Gibt es das so als Diagnose oder was steckt denn dahinter?
Ja, die Bezeichnung Chemobrain ist in aller Munde. Wobei wir aber in medizinischen Fachkreisen da eher von einer kognitiven Dysfunktion oder eben anders formuliert in einer krebsbedingten kognitiven Beeinträchtigung reden. Chemobrain nehmen wir eigentlich gar nicht so gerne als Bezeichnung. Natürlich ist eine Beeinträchtigung da. Also der Nebel im Kopf bei den Patienten ist keine Einbildung. Ja, von der viele Patienten betroffen sind, beziehungsweise, wenn nicht auch schon nur temporär eventuell, aber eben betroffen. Und die Bezeichnung Chemobrain, ja, die ist eben irreführend, sage ich jetzt mal. Also sie ist ein bisschen irreführend, weil sie greift einfach zu kurz. Weil eben die Bezeichnung Chemobrain eben, ja, eben aussagt, dass jetzt diese Beeinträchtigung nur von der Chemotherapie wären. Mhm. Allerdings ist es so, dass auch Patienten ohne eine Chemotherapie eben mit der gleichen Symptomatik behaftet sind. Mhm. Ja, also man kann jetzt nicht sagen, die Chemo ist der ausschlaggebende Faktor für so ein Problem, wie zum Beispiel Konzentrationsprobleme, Wortfindungsstörungen, ja, oder generell unter Gedächtnisproblemen. Denn unter Gedächtnisproblemen leiden eben auch andere Patienten, die eben keine Chemotherapie erhalten haben. Und es handelt sich da auch um Störungen der sensorischen Integration eigentlich. Aber ja, aber da können wir später ja auch nochmal drauf eingehen. Die Bezeichnung Chemobrain erweckt den falschen Eindruck einfach. Ja, also es ist nicht so, dass es das nicht gibt. Die Probleme der Gehirn- und Denkleistungen ausschließlich durch die Chemotherapie verursacht werden, das ist eben so nicht richtig. Das stimmt nicht in dieser Aussage. Es ist eben, das Brain ist eben das Gehirn. Mhm. Und es ist eben so, dass eigentlich die Chemotherapie ja primär keine Gedächtniszellen, also die Gedächtniszellen, die für die Denkabläufe verantwortlich sind, schädigen. Denn die teilen sich eigentlich im Erwachsenenalter so gut wie gar nicht mehr oder gar nicht mehr. Ja, mhm. Das heißt also, die Chemotherapie wird diese Zellen nicht angreifen. Und wenn ich von Gedächtniszellen rede, dann rede ich nicht von den B- und T-Zellen, also die zum Beispiel für unser Immunsystem verantwortlich sind, sondern rein für die Denkleistungen. Aber wie gesagt, das ist also so zu kurz gegriffen. Und ich würde eher so sagen, ich sage Oncobrain dazu.
Gut, nehmen wir das doch. Oncobrain finde ich sehr gut. Viele berichten ja auch nach der Therapie, dass sie sich schneller reizüberflutet fühlen. Also zum Beispiel in vollen Räumen oder wenn viele Dinge so gleichzeitig passieren. Welche Rolle spielt denn diese veränderte Wahrnehmung im Alltag der Betroffenen?
Ja, die schränkt halt wirklich sehr ein. Ja, die Patienten haben einfach eine mentale Erschöpfung. Sie sind müde. Ja, Fatigue ist da natürlich auch ein Thema, ja, also totale Erschöpfungszustände. Was ganz wichtig ist, ist auch ein Rückzug aus dem sozialen Umfeld, was ganz, ganz schlimm ist, ja, weil die Menschen dann, ja, wie soll ich sagen, die vereinsamen manchmal dann auch. Und soziale Kontakte sind so wichtig, ja. Die sind so wichtig, ja. Und da geht es nicht immer nur um den Partner zu Hause. Man kann auch andere Dinge machen, ja. Man kann sich Gruppen suchen. Lernen ist ein Instrument. Hirnleistungen sind das sehr erforderlich, ne? Auge-Hand-Koordination, Figur-Grundwahrnehmung, Wahrnehmungskonstanz. Also diese ganzen Dinge, die da sehr wichtig sind, die kann man sich dann eben auch suchen, ja. Also ich will damit einfach sagen, man muss sich soziale Kontakte suchen und eben nicht ganz alleine zu Hause sitzen. Ich denke, der Mensch ist nicht geboren dafür, um allein zu sein, ne? Das ist wichtig. Und was natürlich noch dazu kommt, wenn du fragst, was hat das auch für eine Auswirkung im Alltag der Betroffenen? Ja, es ist eben nicht nur der Rückzug, es ist eine Konzentrationsproblematik oft da. Es ist auch eine Einschränkung im Reaktionsvermögen da. Auch da ist dann oft die Frage vom Patienten, wie sieht's aus? Kann ich meinen Job noch machen? Ja, kann ich noch existieren, so wie ich das gerne hätte? Kann ich noch Auto fahren? Bin ich noch mobil? Ja, kann ich noch reagieren? Spüre ich denn noch alles? Kann ich noch so schnell das Ganze umsetzen, dass ich nicht zu einer Gefährdung der Allgemeinheit werde? Und das ist natürlich eine große Einschränkung im Alltag der Betroffenen. Ja.
Absolut. Du hattest eben auch das Wort vorher schon mal gesagt, sensorische Integration. Kommt das hier auch zum Tragen?
Ja, also die sensorische Integration ist ja im Prinzip der Zusammenschluss von allen Wahrnehmungsleistungen, also hören, sehen, riechen, schmecken, fühlen. Ja, diese Sachen, die werden angelegt bereits im Mutterleib. Ja, also bereits im Mutterleib findet eine sensorische Integration statt. Und diese sensorische Integration muss ja funktionieren im Zusammenspiel. Nur dann kann man natürlich auch richtig funktionieren, ganz einfach. Also mal Beispiel, wenn jemand schlecht hört, dann kriegt er vielleicht nicht alles mit. Und wenn man nicht alles mitkriegt, dann kann man auch nicht alles wissen. Verstehst du? Und es ist einfach so, dass diese Menschen dann ganz oft auch in so ein Abseits geraten, weil sie denken, Mensch, das habe ich ja gar nicht, das verstehe ich nicht, das kapiere ich nicht. Dabei haben sie es vielleicht einfach nicht wahrgenommen. Und das ist es doch. Also ich kann im Prinzip ist Gedächtnis Erinnerung. So, und erinnern kann ich mich natürlich nur an Dinge, die man wahrnimmt, die man hört, sieht, fühlt, schmeckt, ja, riecht. Ja, das sind alles Dinge, die ganz wichtig sind. Und das versteht man eigentlich unter der sensorischen Integration. Und die ist hauptsächlich im Kindesalter, also bis zum 7., 8. Lebensjahr, ist die sehr aktiv. Das heißt also, das kindliche Gehirn, das ist eine Verarbeitungsmaschine. Das nimmt alles auf, was es sieht, was es hört, was es fühlt, ja, und arbeitet da praktisch beidhemisphärisch mit beiden Hirnhälften voll. Ne? Versucht mal mit so einem Kind zum Beispiel Memory zu spielen.
Keine Chance gegen
Du
meine
hast keine
Liebste.
Chance,
Keine
ja?
Chance.
Weißt du? Und genau das ist es, ja. Das ist eigentlich die sensorische Integration. Das heißt, die nehmen ganz anders wahr als wir Erwachsenen, ja. Aber tatsächlich ist es so, dass eben in diesem Alter diese sensorische Integration hauptsächlich stattfindet. Natürlich auch später werden sich noch Synapsen bilden und man ist lernfähig bis ins hohe Alter. Das ist klar. Allerdings nicht in diesem Maße wie in diesen ersten Lebensjahren.
Und da ist ja dann die Schleife auch gut zurückgedreht, wenn man eben nicht alles wahrnimmt, egal ob irgendein Sinn nicht funktioniert, ob das jetzt das Hören, Schmecken oder Sehen ist, oder weil man einfach sich nicht auf eine bestimmte Sache konzentrieren konnte, dann ist eben die Gefahr einer Reizüberflutung oder auch einer Vereinsamung dann letztendlich da, ne? Diese Isolation.
So ist es richtig. Und Reizüberflutung ist auch ein gutes Stichwort, ne? Ich sage mal so, wenn der Mensch immer angestrengt ist, um alles mitzukriegen, ja, dann ist ganz schnell eine Reizüberflutung da. Ja, und wir sitzen ja nicht in irgendwelchen Räumen, die reizarm sind und ja, das machen wir ja nicht. Das Leben ist ja eben anders, ne? Das heißt also, man hat ja immer Störungen dazwischen. Ja, das heißt also immer irgendwelchen Lärm oder Lichtquellen oder Gespräche im Nebenbereich. Ja, und dann kann man sich nicht richtig konzentrieren und eine Konzentrationsproblematik, die zieht dann eben automatisch auch eine gestörte Wahrnehmung mit sich. Denn ich kann mich nur auf Dinge konzentrieren, die ich auch wahrnehme. Und wenn das eben nicht so ist, dann habe ich ein Problem.
Genau. Jetzt frage ich mich natürlich, warum haben denn überhaupt so viele Krebspatienten ein Problem? Wir haben ja eben schon aufgeklärt, es ist nicht die Chemotherapie, die das verursacht. Aber warum sind so viele onkologische Patientinnen und Patienten von kognitiven Einschränkungen betroffen?
Ja, ich glaube, da muss ich ein bisschen ausholen. Also nun, ein bedeutsamer Faktor ist eigentlich der posttraumatische Stress an dieser ganzen Geschichte. Das sage ich auch immer wieder. Also die psychische Belastung durch die Diagnose wirkt ganz einfach wie ein psychisches Trauma, welche auch die Prozesse im Gehirn verändern kann. Also dazu kommt dann eventuell noch eine extreme Erschöpfung, wie ich ja auch vorhin schon mal ausgeführt habe, ja, Schlafstörungen, depressive Verstimmungen, eventuell auch eine Blutarmut, eine Anämie, ja, welche diese Symptome natürlich noch verstärkt. Deswegen betrifft es eben ganz viele onkologische Patienten. Und ich sag mal so, ich denke, wichtig zum Verständnis ist einfach auch der biochemische Prozess im Gehirn. Also durch die Chemotherapie werden primär ja keine Nervenzellen im Gehirn zerstört. Die Zerstörung der Myelinschicht ist da eigentlich das Problem. Ja, also das heißt, sie funktioniert ja wie eine Isolierung und um ein Stromkabel, so kann man sich das vorstellen. Ja, diese Myelinschicht, also die Nerven, die laufen ja nicht wild einfach so ohne Schutz, ne? Eine Myelinschicht, und sie funktioniert dann wie eine Isolierung. Und ohne die intakte Isolierung springen eben die elektrischen Signale nicht mehr von Knotenpunkt zu Knotenpunkt, so wie man das gerne hätte. Die Nervenleitgeschwindigkeit sinkt dann drastisch. Und wenn die Nervenleitgeschwindigkeit drastisch sinkt, ja, dann verzögert sich natürlich auch die Umsetzung. Ja, also Beispiel, wenn ich jetzt irgendwas greifen möchte, ja, ich nehme mir ein Glas Wasser, dann kann ich das in Bruchteilen von Sekunden. Habe ich aber jetzt eine Störung in der Nervenleitgeschwindigkeit, ist die Myelinschicht gestört, dann weiß ich zwar, dass ich gerade was holen wollte, aber ich weiß nicht mehr was. Mhm. Verstehst du? Und habe dann natürlich auch das Gefühl, ich habe jetzt gerade alles vergessen. Ich weiß ja nichts mehr, mit mir stimmt was nicht. Ich habe ein Gedächtnisproblem. Dabei ist es eigentlich gar kein Gedächtnisproblem, sondern es ist eben ein Problem der Weiterleitung.
Das kenne ich aber auch aus meinem Alltag, dass ich manchmal in die Küche gehe und dann denke ich, was wollte ich hier eigentlich?
Ja. Ja, Cindy, das ist auch bis zu einem gewissen Punkt eine ganz normale Sache. Ja, also das geht, glaube ich, jedem Menschen so, dass man dann irgendwo auch mal mit den Gedanken nicht ganz dabei ist, dass man vielleicht auch mal eine Wortfindung stört, dass einem Namen nicht einfällt. Das ist bis zu einem gewissen Punkt, ist das auch völlig normal, ja. Aber ist es eben nicht mehr normal, wenn es dauernd passiert, wenn es eben zu einer Belastung im Alltag wird. Und dann, dann ist es eben kein normaler Umstand, und die Menschen sind natürlich dann auch frustriert. Ja, und und das hat eben oft die Folge, dass sie sich zurückziehen. Ja? Was natürlich gerade der falsche Weg ist.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja dann eigentlich gerade der falsche Weg, weil man dadurch ja noch weniger wahrnimmt und noch weniger Reize hat und dadurch noch weniger trainiert wird, vielleicht auch im Alltag.
So ist es. Man schränkt sich selbst ein.
Du hast jetzt von Konzentrationsproblemen, Wortfindungsstörungen oder einem schwachen Gedächtnis in Anführungszeichen gesprochen, alles über die Nervenleitgeschwindigkeit erklärt. Gibt es sonst noch Einschränkungen, die besonders häufig vorkommen, und über welche Häufigkeit sprechen wir denn da so? Wie viele Patienten sind betroffen?
Absolut, viele sind betroffen, aber wenn ich das nochmal sagen kann, nicht alles liegt jetzt nur an der Nervenleitgeschwindigkeit. Mhm. Ne? Das ist klar, das war jetzt im Prinzip auch nur ein Beispiel, wie man das Ganze sehen kann, um das nicht gleich auf ein Gedächtnisproblem zu schieben. Ja?
Okay.
Also welche Einschränkungen treten ein? Ja, eben, es ist mehr Zeitaufwand nötig, zum Beispiel, ja, zum Beantwortung, für Fragen zu beantworten oder um Entscheidungen zu treffen. Ja, das ist auch eine ganz wichtige Sache, dass die Menschen einfach nicht mehr in der Lage sind, schnelle Entscheidungen zu treffen, weil sie einfach das ganze Umfeld auch nicht mehr richtig einsetzen, ja, also nicht mehr abchecken können. Es ist einfach ein erhöhter Kraftaufwand erforderlich, was viele Patienten überfordert. Ja, das heißt, das Gehirn muss einfach mehr Energie aufwenden, um dieselbe Denkleistung zu erbringen. Und ja, die Folge ist eben rasche Erschöpfung und ja, die bereits erwähnten Rückzugstendenzen, die wir immer wieder beobachten. Auch Probleme bei Multitasking geht auch nicht mehr so. Ne? Also Menschen, die wirklich verantwortlich in der Arbeit waren, die Mitarbeiter geführt haben, die einfach wirklich auch ja mit beiden Füßen im Leben standen, können es plötzlich nicht mehr. Ja, da kommen dem auch dann die Ängste. Kann ich nochmal zurück in den Beruf? Kann ich das alles überhaupt noch leisten, was von mir verlangt wird? Das macht Ängste. Und die wollen wir natürlich versuchen zu nehmen in der Therapie.
Kannst du eine Einschätzung geben, ob es jetzt Patientengruppen oder Krankheitsbilder in der Onkologie gibt, die besonders betroffen sind, oder ist das ausgeglichen?
Also besonders betroffen, da jetzt eine Gruppe speziell rauszunehmen, fällt mir ein bisschen schwer. Ich kann allerdings sagen, dass etwa 30% der Brustkrebspatienten unter langanhaltenden Defiziten leiden. Vor allem im kognitiven Bereich. Natürlich spielen auch da Nebenwirkungen wie Medikamente eine Rolle. Zum Beispiel die Antihormontherapie spielt eine große Rolle. Oder das Alter spielt natürlich eine Rolle. Das ist ganz klar. Je älter ein Mensch ist, umso weniger schnell kann man aufnehmen. Ja, die Reaktionszeit ist einfach auch dann eingeschränkt. Und ältere Menschen reagieren auch viel stärker auf Toxine, auf Narkosen, ja, oder überhaupt über metabolische Veränderungen, ja, im Stoffwechsel. Ja, Patienten mit eventuellen Vorerkrankungen, ja, das muss man ja auch eben berücksichtigen. Also, welche Vorerkrankungen sind bereits da? Zum Beispiel neurologische Erkrankungen oder auch psychiatrische Erkrankungen, leichte kognitive Störungen. All das spielt natürlich eine große Rolle. Und ja, diese Patientengruppen sind natürlich stärker betroffen. Ja.
Jetzt hast du ja eben schon so ein bisschen angeteasert, dass man diesen Patienten ja auch helfen muss und will. Mhm. Und das genau macht ihr ja bei euch in der Arbeit in der Reha. Kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen? Wie sieht denn so ein kognitives Training bei euch ganz konkret aus? Ich habe es noch nicht so richtig mitgemacht.
Also bei uns in der Ergotherapie ganz wichtig, und zwar die Abkehr von dem reinen Defizitmodell. Das heißt, die Reduzierung der kognitiven Leistungen ist ja kein Verlust an Intelligenz, verstehst du? Und das müssen wir den Patienten einfach klar machen, ja, dass sie nicht irgendwie an Intelligenz verlieren oder an Willenskraft auch, sondern das ist eine biologische Reaktion des Gehirns auf eine extreme Belastung. Die Patienten kommen dann sehr oft ängstlich in die Anwendungen und sagen, oh, was erwartet mich? Blamiere ich mich vielleicht? Es gilt, diese Ängste abzubauen und den Patienten eigentlich da abzuholen, wo er ist. Oft sind es ja auch Gruppen, die wir da haben. Und es liegt einfach am Therapeuten zu erkennen, ob jetzt einer in dieser Gruppe ist, die besonders ängstlich ist, besondere Hemmungen hat. Also da gehört ganz, ganz viel dazu. Und die Ergotherapie ist natürlich auch keine Sache, die man so in so eine Schublade steckt. Ja, also jeder Ergotherapeut hat ja so seine eigenen Möglichkeiten da. Also generell kann man sagen, dass Druck in der Therapie die synaptische Plastizität einfach stört, wobei aber Akzeptanz, sag ich mal, den Stress reduziert und ja, die Heilung fördert und vor allen Dingen die Patienten motiviert, auch was zu tun. Und das ist wichtig. Das macht auch biologisch wie psychologisch Sinn. Das Gehirn verliert zwar temporär an Effizienz, besitzt aber die Fähigkeit, sich neu zu verdrahten. Ja, also Stichwort Synapsenbildung. Ja, also es lernt Aufgaben über alternative Nervenbahnen zu lösen. Und das ist also ein aktiver Entwicklungsprozess, eine posttraumatische Reifung, würde ich das einfach mal nennen. Und das ist eigentlich der Kern der Hirnleistungsübungen und Gedächtnisübungen. Wir sagen eigentlich auch gar nicht gerne Gedächtnisübungen, wir sagen Hirnleistungsübungen. Ja? Denn wie gesagt, das Gedächtnis ist Wahrnehmung. Ja, das ist Wahrnehmung, weil Gedächtnis ist Erinnerung. So, nochmal, erinnern können wir uns ja nur an Dinge, die wir wahrnehmen. Und schon sind wir eigentlich darin, dass das global gesehen einfach eine Hirnleistungsstörung ist, die es gilt aufzufangen und eben so an den Patienten heranzutragen, dass sie mit Spaß bei der Sache sind. Und darum geht's doch. Es geht doch darum, dass der Patient das Gefühl wieder hat, mein Gott, ich bin nicht blöd. Ich bin nicht, meine Intelligenz ist nicht irgendwie weg oder sowas. Es liegt ja an ganz anderen Ursachen. Und da kann man was tun und da kann man therapeutisch drauf einwirken. Immer mit Sinn und Verstand und immer mit einer Ganzheitlichkeit, die unbedingt wichtig ist in der therapeutischen Umsetzung.
Das würde ich nämlich jetzt auch gerne fragen wollen. Arbeitet ihr da rein mit klassischen Gedächtnisübungen?
Also ein konkretes kognitives Training im klassischen Sinn, das kommt bei uns in der Regel höchstens begleitend hinzu. Ja, da hat also jeder Ergotherapeut seine eigenen Trainingsmethoden, die selbstverständlich auch untereinander abgesprochen werden bei uns. Ja, also wir sind ja 3 Ergotherapeuten hier im Haus und wir sprechen uns natürlich ab, dass es keine Überschneidungen gibt, dass wir das für die Patienten auch lebendig gestalten und dass es nicht langweilig wird. Natürlich, Wiederholungen wollen wir vermeiden. Also ich persönlich, ich mache dann gerne Mechanismen, sag mal, wie speichere ich zum Beispiel Inhalte schnell ab? Also ich mache zum Beispiel Gedichte. Ne? Ja, ich schreibe ja selbst Gedichte, die für meine Therapie, ja. Und das mache ich auch gerne, ja. Das sind immer so Kurzgeschichten, ne? Kurzes Gedicht, was die Leute lernen können, mit einem gewissen Schema, dass man erstmal gewisse Satzstellungen bespricht, dass man einfach nur Reizwörter aufschreibt, die nachher zusammenfasst. Und dann lernen die innerhalb in der Regel zwischen 15 und 20 Minuten ein Gedicht, ja, was sie auch nicht mehr vergessen. Ja. Oder was mache ich natürlich noch? Ja, gezieltes Konzentrationstraining, zum Beispiel das Nacherzählen einer gehörten Geschichte. So wie wir das früher hatten mit der Nacherzählung in der Schule. Du wirst dich erinnern können, ja, dass man da eine schöne, lustige Geschichte einfach aufnimmt, dass man sich da auch Notizen machen darf, dass man dann nachher eine Zusammenfassung von so einer Geschichte bringen kann, die dann Hand und Fuß hat. Wichtig ist es doch einfach, dass die grauen Zellen, so nenne ich das einfach mal, in Aktion sind und dass etwas getan wird. Ja, oder ich gebe Wörter an und sage, okay, wir haben hier ein paar Wörter und mach doch daraus mal eine Geschichte. Das können wir nicht. Sagt, oh, und nachher kommen die tollsten Geschichten dabei raus, ja, wo ich mich selbst manchmal wundern muss, Mensch, wie toll, ne?
Das kann ich mir gut vorstellen. Also absolut, das klingt nach richtig viel Spaß. Und du hast ja gesagt, das ist ja eigentlich nur ein kleiner Teil. Ansonsten ist dieses Konzentrations- und Gedächtnisthema ja etwas Ganzheitliches in der Klinik, hast du gesagt. Auf jeden Fall. Also es spielen auch Physiotherapie, Sporttherapie irgendwie eine Rolle in dem großen Ganzen.
Oh ja. Ja, also das ist ein Thema, liebe Cindy, da muss ich fast ein bisschen größer ausholen. Ja, weil eine Anwendung allein, also nur die Ergotherapie, das wird natürlich nicht reichen, um umfassend etwas zu bewirken. Wichtig, eine hervorragende interdisziplinäre Arbeit. Die ist ganz, ganz wichtig und eigentlich der Schlüssel, um kognitive und persönliche Potenziale auch nachhaltig wiederherzustellen und als eine echte Entwicklungsstufe zu festigen. Ja, also das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Die körperliche Verfassung und psychische Stabilität sind untrennbar miteinander verbunden und natürlich gehört die Bewegung dazu. Ja, das ist ganz klar. Ein Berufszweig allein wird es nicht schaffen. Ja. Auch die Ergotherapeuten bei uns machen Bewegung, wir machen auch PNP-Gymnastik und. Wir machen auch mit Bewegung. Aber der größte Teil läuft natürlich über unsere physiotherapeutischen Kollegen ab. Ja, also es spielt eben alles eine Rolle. Regelmäßige Bewegung, Walking, Yoga, Qigong, alles was wir so machen, lindert nachweislich auch Entzündungsprozesse und fördert die Regeneration der Nervenzellen. Sport bekämpft auch gleichzeitig die krebsbedingte Erschöpfungszustände, was wiederum direkt die Konzentrationsfähigkeit steigert. Also Sportwissenschaft, Physiotherapie, ganz, ganz wichtige Elemente, die unbedingt auch mit ergotherapeutischen Techniken zusammenwirken. Ja, aber ich könnte natürlich jetzt auch noch weitermachen, auch unsere Ernährungsberatung zum Beispiel, um das Gehirn optimal mit Mikronährstoffen zu versorgen. Ja, also das spielt alles eine riesengroße Rolle, wenn wir das Thema Gedächtnisleistung uns angucken. Das ist eben nicht nur eine körperliche Bewegung, es ist eine geistige Bewegung. Das ist mir immer sehr wichtig, einfach klarzustellen, dass Gedächtnisleistungen, die vielleicht gar keine Gedächtnisstörungen sind, aufzudecken, dass es an ganz anderen Dingen liegt, ja. Zum Beispiel auch unser Sozialdienst, der entlastet die Betroffenen von bürokratischem Druck, Anträge, Rentenfragen, dieser mentale Druck, dieser Stress mitgenommen, weißt du? Und das ist alles unheimlich wichtig. Und ja, es setzt Kapazitäten für die kognitive Heilung frei. Ja, die Psychologen, die unterstützen, die helfen, den Frust über die verringerte mentale Leistungsfähigkeit abzubauen, Stressoren zu reduzieren, die Erkrankung als tiefgreifende Zäsur zu begreifen, aus der auch persönliche Stärken wieder erwachsen können. Also das sind alles so Dinge, die Ärzte, die steuern den Reha-Verlauf. Die Pflegekräfte sind ganz, ganz entscheidend. Die Rückmeldungen, die wir von Pflegekräften kriegen, die sind so wichtig. Du merkst schon, gell, ich steigere mich da ein bisschen rein. Ich habe ja in vielen Einrichtungen gearbeitet und habe immerhin 4 Praxen geführt. Da kommst du in Einrichtungen rein, wo das eben keine Selbstverständlichkeit ist. Selbst die Hauswirtschaft, insbesondere das Reinigungsteam, für mich eine unheimlich wichtige psychologische und medizinisch hochrelevante Doppelrolle. Es geht nicht ums Putzen, es geht nicht ums reine Putzen, es geht viel weiter darüber hinaus. Ja? Und es ist für unsere Arbeit, für unsere therapeutische Umsetzung unheimlich wichtig. Ja? Also zusammengefasst ist es einfach so, weil du ja, um die Ausgangsfrage zurückzukommen, ja, es ist eben nicht nur eine reine kognitive Sache in dem Sinn. Natürlich spielt Bewegung und nicht nur körperliche, sondern auch geistige Bewegung eine Rolle. Und diese geistige Bewegung, die umfasst eben auch das ganze Leben, ja, den ganzen Umsatz. Und ganz wichtig auch für unseren gemeinsamen Erfolg und vor allen Dingen im Mittelpunkt steht immer der Patient.
Mensch, da hast du jetzt aber ein Plädoyer gehalten. Ich glaube,
Musste ich.
Ja, es hat auch einfach nochmal deutlich gemacht, warum es so wichtig ist, dass diese onkologische Reha so breit aufgebaut ist, weil eben alles ineinander übergreift. Das hatten wir schon in so vielen Hammerstark-Folgen, dass man gemerkt hat, ach, das eine hängt wieder mit dem anderen zusammen.
Absolut, absolut.
Und da hast du jetzt, glaube ich, nochmal die richtigen werbenden Worte gefunden. Weil es
noch
ist
nicht
ja immer noch nicht?
Nein, ich habe die Küche vergessen. Es ist ein Wohlfühlfaktor bei uns. Die wird immer gelobt, ja, wie toll die Küche ist. Es ist ein zentraler medizinisch wirksamer Teil für unsere Patienten, ja. Die sind wichtig für unsere Therapieerfolge.
Ja, ja, das stimmt, auf jeden
das
Fall.
Und
die sind auch wichtig für unsere Mitarbeiterzufriedenheit, weil die kochen
so
gut.
Ja.
Oh ja. Das ist war jetzt ein schöner Ausflug, weil wir gemerkt haben, dass Gedächtnisstörungen eben mehr sind als nur Gedächtnisübungen. Gibt es irgendwas, wo wir sagen, das können wir direkt mal ausprobieren? Hier hast du 1 oder 2 einfache Übungen für uns, die wir jetzt mal ein bisschen testen können. Ich hoffe, ich blamier mich jetzt nicht.
Ich wollte gerade sagen, gell, jetzt hast du ja schon, nein, ich halte das mal ganz locker. Ne? Also natürlich, es gibt immer Dinge, die man zwischendurch machen kann. Ja, also wir können was ausprobieren, zum Beispiel. Ja, ich gebe dir einen Begriff und du sagst einfach mal innerhalb von 30 Sekunden, ja, weiß nicht, ich habe jetzt keine Stoppuhr da, aber ja,
ich hab
was
eine.
Fällt jetzt, ja, du hast eine, das ist schon mal gut.
Gut, okay, ja.
Was fällt dir ein zu dem Begriff Urlaub?
Sommer, Sonne, Sonnenschein, Cocktail, liegen, wandern, Sport machen, joggen, Palmen, Sonnenliege. Sonnencreme, Sonnenbrand, See, Entspannung, Freude, Erholung, Gemeinschaft und Essen. Fertig.
Fantastisch. Ne? Das sind ganz viele. Ja.
Es wurde aber immer langsamer mit der Zeit, ne?
Ja, weil man dann länger überlegt. Ja. Was hat man schon gesagt? Ja. Was hat man noch nicht gesagt? Ja, man will sich auch nicht wiederholen. Ne? Und wenn du natürlich so einen Begriff in den Raum stellst und dann die Patienten so abfragt, hat ja auch jeder andere Idee. Genau. Ich hatte auch schon, dass die sagen, Urlaub, um Gottes Willen, Stress packen. Ja. Oh. Ja, es geht auch in die andere Richtung, ja. Ja. Aber es kommt ganz oft Strand, Sonne und das ist das Übliche, ne?
Da war ich im Durchschnitt.
Aber auch andersrum, ja, die dann in den Winterurlaub fahren, die sagen dann Schnee und ja. Also es ist eben sehr unterschiedlich. Wichtig ist es einfach, dass da irgendwas passiert. Ja, wir haben auch dann die Möglichkeit, zählen es doch einfach in Dreierschritten von 100 rückwärts oder sowas. Ja.
Oh,
okay. Es ist natürlich dann eine höhere Anstrengung. Ja, und ja, das kann man natürlich auch mal ausprobieren, wenn du das möchtest.
Also 100, 97, 94, 91, 88, 85, 82, 79, 76, reicht das?
Reicht.
Nicht so einfach, muss ich sagen. Ich habe im Kopf, bin ich das kleine 1x1 mit der Dreierreihe durchgegangen, weil das hat man noch die Endungen im Kopf.
Ja, du kamst auch sehr weit. Also die meisten Patienten kommen so weit gar nicht dann, ne? Weil die Konzentration fehlt, verstehst du?
Ja,
das ist einfach so. Keine Gedächtnisprobleme. Ja? Ich will das immer nochmal rausstellen. Das ist nochmal eine ganz andere Sache, ja. Ich denke, das reicht, oder?
Das
so
reicht,
als
ich
Test.
Auch.
Ja, das reicht schon mal. Ja.
Sonst fange ich noch an zu schwitzen, Andreas.
Nein, das wollen wir ja nicht.
Und wenn man jetzt nicht so eine Fleißübung machen möchte oder nicht immer, wie wir das jetzt gerade gemacht haben, was kann man denn eigentlich noch tun, um das Gedächtnis oder auch die Konzentrationsfähigkeit, ich habe ja gelernt, nach der Reha wieder zu stärken? Vielleicht einfach im Alltag.
Ja, also da gibt's ganz einfache Sachen eigentlich. Man hört ja ganz oft, dass die Leute Probleme haben. Wie oft sieht man zum Beispiel im Supermarkt volle Einkaufswegen, wo die Leute dann stehen lassen, um Gottes Willen, habe ich das Bügeleisen rausgezogen, habe ich die Tür abgeschlossen. Ja, das sind so Dinge im Alltag, die man beobachten kann. Da hilft dann zum Beispiel, wenn man einfach Selbstgespräche führt. Ne? Man sagt, der Herd ist aus. Das Bügeleisen habe ich rausgezogen, die Tür habe ich abgeschlossen. In dem Moment, wo du das sagst, ja, kannst du dich viel besser daran erinnern, dass du es auch gemacht hast.
Ja.
Ja? Oder ich sag mal, wenn ich eine Einkaufsliste schreibe, das ist so ein klassisches Beispiel. Wie wird so eine Einkaufsliste erstellt? Ja, also die meisten Leute machen das einfach falsch, ja. Da wird festgestellt, okay, die Butter fehlt, also schreibe ich Butter auf, ne? Und dann fehlt, was weiß ich, die Marmelade, die Konfitüre und. Na, man muss es in Kategorien aufteilen. Mhm. Ja? Also was brauche ich an Obst und Gemüse, ja? Was brauche ich an Molkereiprodukten und. Und wenn ich dann weiß und stehe vor den Molkereiprodukten und dann weiß ich habe drei Sachen gehabt, was fehlt. Mir fallen aber nur zwei Stück ein. Wenn ich aber die Produkte sehe, dann habe ich wieder eine Eselsbrücke und ich kann mich an deutlich mehr erinnern, was ich eigentlich kaufen wollte. Mhm. Ja? Noch eine Methode ist einfach das Alphabet zur Hilfe zu nehmen, um sich daran zu erinnern. A wie Apfel, B wie Banane, C wie Champignons, D wie Duschgel, E wie Eier. Ja, dass man das einfach mal so probiert. Also es gibt da verschiedene Methoden, um so eine Einkaufsliste zu erstellen, die man sich dann auch einprägt und dann einfach in den Alltag so ein bisschen Hirnleistungsübungen mit einbaut. Ja? Das wäre zum Beispiel so ein Beispiel. Ja. Ne? Also ich meine, es gibt einige Dinge, die man da einbauen kann in den Alltag. Und da komme ich auch mal wieder auf das Soziale zurück. Ja, also Sozialkontakte, ganz wichtig. Ja, sich unterhalten, Gruppen bilden, gemeinsam Hobbys entdecken. Einfach auch neue Dinge, die man vielleicht vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ja, also es gibt viele, viele Möglichkeiten, um da aus dem tiefen Loch rauszukommen. Man muss natürlich den ersten Schritt machen und jede Veränderung und jeder Weg, den man geht, beginnt eben immer mit dem ersten Schritt und der ist oft sehr schwer umzusetzen.
Gibt es auch irgendwie sowas wie Bücher, Online-Angebote, Apps oder sowas, die du empfehlen kannst, wenn jemand wirklich trainieren möchte?
Ja, das ganz Tolle, was wir Was wir immer haben, das ist ja die Rentner-Bravo. Kennst du das?
Nee.
Die okay. Rentner-Bravo. Also das ist die Apothekenumschau.
Ach, okay.
Apothekenumschau. Also im hinteren Teil sind oft Tipps für Hirnleistungstraining drin. Und die sind ganz toll. Ja, die sind wirklich ganz toll und die kosten nichts. Und natürlich gibt es ganz viele andere Sachen noch. Ja, wir haben ja hier im Haus zum Beispiel jetzt auch noch nicht so lange das Reha-Com. Ja, auch das ist eine Sache, die man zu Hause durchaus auch umsetzen kann. Ja, das kann man irgendwie erwerben und käuflich. Kann dir jetzt keine Preise dann nennen.
Nee, das brauchen wir auch nicht.
Aber ja, aber dann haben die Patienten da auch über, glaube ich, 35 Module Zugriff, wo man ganz viel machen kann. Was sich natürlich empfiehlt, wenn es hier schon mal angelernt wurde,
ja, klar.
Das dann sowas weiterzuführen zum Beispiel. Ne? Ich werde immer wieder gefragt, wie das denn mit Kreuzworträtseln ist. Ja, Kreuzworträtseln,
das ist ja. Lag mir auf so der eine... Zunge gerade.
Ja?
Ja, lag mir auf der Zunge. Hätte ich jetzt auch nicht gefragt.
Wie siehst du?
Ja.
Also Kreuzworträtsel, das ist natürlich okay. Allerdings ist Kreuzworträtsel ja auch so eine Sache, an die man sich gewöhnt. Weißt du, also das ruft man dann einfach ab. Das wiederholt sich immer, ja. Also wenn ich sage Stadt in Italien mit drei Buchstaben, dann überlegst du ja nicht lange. Mhm. Ja, dann sagst du Rom, aber da ist ja, sag ich mal, nicht dieser Denkprozess, den wir uns wünschen dahinter. Ja. Der ist allenfalls gegeben, wenn du anfängst mit Kreuzworträtseln. Ja. Irgendwann hast du die alle drauf.
Ja.
Und da ist dann so ein Anagramm zum Beispiel viel besser. Ne? Mhm. Also ein Anagramm, sag ich mal, ich gebe ein Wort vor und es werden viele, viele neue Wörter mit den Buchstaben, die eben in dem Vorgabewort enthalten sind, benutzt. Und da kann man ganz, ganz tolle Sachen machen. Ja? Das mache ich auch in der Therapie. Sage ich mal, dass man da ein Wort vorgibt und ja, dann sucht jeder für sich und nachher, ich sage dann irgendwann Stopp, wenn eine Person zum Beispiel 20 Wörter gefunden hat, ja, und dann wird die Patientin oder der Patient eben dann, ja, der darf dann seine vorlesen, hat dann automatisch auch die Leitung der Gruppe, also du gibst auch Verantwortung ab, dass die dann praktisch darauf achten müssen, dass alle mitkommen, die anderen müssen gucken, habe ich das Wort auch gefunden, habe ich das nicht, muss ich meine Liste ergänzen, ja, mit dem neuen Wort und so machen wir das reihum und jedes Wort, das dann gefunden wird, wird abgehakt und der nächste, der liest eben nur dann das vor, was noch keinen Haken hat. Siehst du? Und somit ergänzt sich das und am Schluss haben alle die gleiche Anzahl auf dem Papier an Wörtern, es sei denn, sie haben sich nicht konzentriert.
Genau. Ja, das ist auch ein schönes Spiel. Nicht, ne?
Ja. Ja, also das sind so Beispiele. Mhm. Ja.
Wenn ich jetzt sage, ich möchte meine Hirnleistung wieder mehr aktivieren, fördern, was würdest du denn empfehlen? Wie oft sollte man das denn aktiv trainieren?
Nicht übertreiben. Ja, das ist eben auch so eine Sache, die man oft wieder beobachtet, dass die Leute dann schnell überfordert sind, weil sie meinen es gut, ja, und machen damit eigentlich das Gegenteil. Die überreizen das System damit. Ja, mäßig, aber regelmäßig, würde ich jetzt mal einfach sagen. Als Devise, ich sag mal 2-3 Mal die Woche.
Ja.
Reicht. Ja. Man muss nur dabei bleiben und nicht von morgens bis abends sich unter Druck setzen, um dann irgendwas machen zu müssen. Also es soll immer
lieber was auch, Spaß macht.
Ja, es soll Spaß machen. Ja. Es soll mit Fantasie und Freude umgesetzt werden. Es soll eben wirklich in einem gemäßigten Stil ablaufen, so dass es noch Spaß macht und eben nicht zur Belastung wird für die Patienten. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja,
ja, das klingt vernünftig und ich finde, das macht es auch rund. Als letzte Frage hätte ich jetzt noch an dich persönlich, was würdest du einem Patienten oder einer Patientin sagen, die jetzt gerade in einer Phase ist, wo sie ein bisschen frustriert ist, dass es eben nicht sofort besser ist oder dass man eben gerade so viel vergisst und so weiter? Ja. Was würdest du sagen?
Das haben wir ganz oft natürlich, ja. Und in diesen Fällen sage ich immer und gehe ich mit dem Patient also auch so ein bisschen tiefer rein und sage, dass das einfach auch ein Prozess ist. Ja? Ein Heilungsprozess und ein Prozess braucht immer Zeit. Und ganz, ganz wichtig dabei ist einfach nicht aufzugeben. Viele Menschen geben auf und ich beziehe das noch nicht mal nur auf unsere Patienten. Ja? Viele Menschen geben auf, bevor sie das eigentlich erreicht haben, was sie erreichen könnten. Ja. Und in dem Moment, wo ich aufgebe, dann geht's nicht mehr weiter. Es ist einfach so. Es gibt ja auch diesen schönen Spruch, ja, gibst du mir Zitrone, dann mache ich Limonade draus. Kennst du vielleicht?
Auf ne? jeden Fall.
Das sind so diese Sprüche. Aber ja, die haben was.
Ja,
ne? Das ist ja einfach so. Und ja, so ist das im Leben.
Sehr schön. Es war auch ein schönes Schlusswort. Ich danke dir und ich habe heute zur Feier des Tages auch mal wieder eine richtig coole, normale Hammer-Story dabei. Ganz klassisch. Also unsere Hammer-Stories aus dem Klinikalltag, was da so an kuriosen, schönen oder auch lustigen Dingen passiert. Und heute habe ich eine aus der Hammklinik Bellevue, die ich bin quasi drüber gestolpert. Ich wusste das gar nicht. Die Geschichte handelt von Carola und von Brinda. Und vor 41 Jahren sagte Carola, ich probiere das mit der Reha einfach mal aus. Sie war gelernte Kinderkrankenschwester und kam aus dem Krankenhaus und suchte aber als junge Mutter nach einem Job, der besser ins Leben reingepasst hat. Und die Hammklinik Bellevue klang da nach einer guten Zwischenlösung. Also Betonung liegt auf einer Zwischenlösung für die Zeit der elterlichen Erziehung. Denn eigentlich wollte Carola gar nicht so lange bleiben. Irgendwann wollte sie unbedingt zurück in die Kinderkrankenpflege im Akutbereich. Ein Jahr später hörte sie auch von einer freien Stelle als Nachtschwester im Bellevue. Und da hat sie gedacht, ach, ich habe doch noch eine Kollegin, die Brinda, meine ehemalige Kollegin aus dem Krankenhaus, die rufe ich jetzt mal an, weil sie wusste, die war ebenfalls auf Jobsuche. Und Brinda, die kam, sah und blieb. Und jetzt kommt der kleine Plot-Twist. Heute schreiben wir das Jahr 2026. Carola ist immer noch da. Brinda auch. Carola arbeitet inzwischen seit vielen Jahren als Sekretärin der Geschäftsführung. Brinda ist tatsächlich bis heute Nachtschwester bei uns und führt übrigens wohl ein kleines Notizbuch mit all den Geschichten, die sie in den 40 Jahren Nachtdienst gesammelt hat. Und ich finde, und ich hoffe, du gibst mir recht, wir müssen dringend an dieses Notizbuch ran, weil die nächsten Hammer-Stories liegen da vermutlich schon drin zwischen den Seiten. Und ich finde die Geschichte einfach so schön, weil neulich hatte Brinda ihr 40-jähriges Jubiläum und dann sagte sie zu mir, ja Cindy, Carola hat mich doch angeworben. Und mit Carola arbeite ich direkt zusammen. Und dann ist mir die Geschichte vor die Füße gestolpert und ich denke mir, wir lernen daraus, manche Zwischenlösungen entpuppen sich am Ende doch vielleicht als richtig hammerstark, oder?
Absolut, hammerstark.
Überleg mal, 40 Jahre im Unternehmen.
So ist es.
Jetzt sind wir aber auch wirklich am Ende angekommen, Andreas. Es ging voll schnell. Aber schön, dass du diese ganzen Infos, Tipps und auch Mitmachsachen mit uns geteilt hast, so ein bisschen den Druck rausgenommen hast, die Angst rausgenommen hast, Vorurteile genommen hast. Ich fand, das war jetzt ganz, ganz wichtig und eine Folge zum immer wieder reinhören hat ganz viele Verbindungen zu anderen Folgen, zu Fatigue, worüber wir gesprochen haben, zu Erschöpfung und Bewegung natürlich auch.
Und die Neuropathie auch, ja.
Absolut.
Frau Manns, Dr. Mannsmann, ja.
Ja.
Das ist, ja.
Genau. Und deswegen nicht nur dir vielen Dank dafür. Es hat mir viel Spaß gemacht, sondern natürlich auch wieder allen Hörerinnen und Hörern fürs Einschalten. Ihr könnt jederzeit gerne auch auf unseren Social Media Kanälen auf Instagram schauen, was es da zur Folge gibt und verpasst dann natürlich auch nichts. Und dann bleibt mir ehrlich gesagt nichts anderes zu sagen, außer tschüss, macht's gut und vergesst eins nicht. Ihr seid hammerstark.
Absolut. Und nur gemeinsam sind wir stark.
Das hast du schön gesagt. Tschüss.